ist der 1. Juli 2024. Die EM in Deutschland ist in vollem Gange und wir sind mittendrin, auf dem Fanfest in Hamburg. Viel los ist dort allerdings gerade nicht. Es ist Montagmittag und das Fanfest hat gerade erst geöffnet. Wir sind jedoch nicht hier, um ein EM-Spiel auf der großen Leinwand anzuschauen. Nein, wir stehen an der Seitenlinie eines kleinen Fußballfeldes, etwa 20 mal 40 Meter. Auf dem Kunstrasen sind 12 Spieler und gemischt. Eine junge Frau, Männer um die 40, aber auch um die 60.
Hier drüben.
Zieh durch, Thomas.
Hier wird Fußball gespielt, aber anders.
Einfach ein bisschen hoch, wa? Nein.
Laufen ist verboten, Körperkontakt ebenso. Es wird gegangen, manchmal sehr schnell, aber gerannt wird nicht. Eine der Grundregeln beim Walking Football. Dazu gleich mehr. Denn hier, am Spielfeldrand, ist der Startpunkt unserer Recherche für diese Folge.
Jo.
Denn wir wollten wissen, Amateurfußball und Gesundheit, passt das zusammen? Auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, ja klar, Bewegung ist immer gut. Und doch, wie viele 60-Jährige kennt ihr, die aktiv im Verein spielen? Und wie viele, die irgendwann die Schuhe an den Nagel gehangen haben oder sich verletzt haben? Ist Fußball also nur etwas für junge und fitte Menschen oder für jedes Alter? Was macht Fußball mit den über 2,2 Millionen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in Deutschland aktiv spielen? Für diese Folge treffen wir Walking Footballer, eine Medizinerin, einen Sportpsychologen und einen Experten aus einer der größten deutschen Krankenkassen. Alles, um der Frage nachzugehen, Amateurfußball, Sport für die Seele oder doch irgendwann ein Risiko für den Körper?
Fußballzeit. Deutschland kickt. Die Kraft des Amateurfußballs.
Zurück also zum Spielfeldrand. Dort steht mit mir Andreas Hammer. Er ist DFB-Mitglied im Ausschuss Beachsoccer, Freizeit und Breitensport. Und damit ist er ein Trendscout für fußballnahe Sportarten, wenn man so will.
Walking Football war für uns vor einigen Jahren schon Thema. Vor 2 Jahren haben wir das dann in die Landesverbände gegeben und es hat sich ganz toll in den Vereinen, in den Landesverbänden entwickelt. Es wird zum Beispiel beim Walking Football mit einem ganz normalen Fußball gespielt, aber er darf nur in Hüfthöhe gespielt werden. Also wer hochschießt, bekommt einen Freistoß gegen sich zum Beispiel. Ja, dann gibt es keine Zweikämpfe, also grundsätzlich keine Zweikämpfe von hinten.
Der Grund für die gute Entwicklung wird mir beim Zuschauen schnell klar. Ich habe selbst früher wahnsinnig gerne Fußball gespielt, habe aber aufgehört, weil ich das Leistungsniveau nicht mehr halten kann. Ich kannte Walking Football nicht. Walking Football ist, das spüre ich, eine Option für all diejenigen, die Fußball lieben, aber das reguläre Spiel an den Nagel hängen mussten.
Es ist extrem heterogen. Die Sportart ist altersübergreifend. Wir beim Hamburger Fußballverband haben uns dazu entschieden, Ü16 zu spielen. Vor dem Hintergrund, dass wir Frauen und Männer jeden Alters, jeden Geschlechts und auch mit jedem Handicap an dieser Sportart teilhaben lassen wollen.
Zu Andreas und seiner Geschichte kommen wir gleich zurück. Aber er hat uns schon einige Stichworte gegeben. Das erste, Fußball bis ins hohe Alter. Das scheint hier in Hamburg möglich. Aber wie wichtig ist es wirklich, dass in Bewegung bleiben? Wie wichtig ist Bewegung für Kinder? Macht Fußball glücklich? Hält er uns auch mental gesund? Legen wir los und begeben wir uns vom Spielfeldrand in unser Podcast-Studio in Düsseldorf. Dort habe ich ein paar Wochen nach dem Besuch in Hamburg einen Termin mit 2 Gästen. Seid ihr bereit?
Ja.
Jawohl.
An diesem Tag zugeschaltet ist mir Lisa Bode, Ärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und tatsächlich eine Fußballmedizinerin.
Also ich bin in der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Uniklinik in Freiburg tätig und quasi zusätzlich als weiterer Job bin ich beim SC Freiburg in der Frauen-Mädchen-Abteilung sowie auch im Nachwuchsleistungszentrum tätig. Genau, und beim DFB aktiv eben in der Expertenkommission Fußballmedizin.
Und mein 2. Gast an dem Tag ist Christoph Herr.
Ich bin zuständig für die Sportpsychologie für den Deutschen Fußballbund. Koordiniere das Thema seit einigen Jahren, begleite auch die U21-Nationalmannschaft und die Frauennationalmannschaft.
Lisa und Christoph. Wer, wenn nicht die zwei, sollten tiefere Einblicke in die wirkliche Bedeutung von Amateurfußball für die Gesundheit haben? Dass die beiden für das Thema brennen, wird mir im Gespräch sehr schnell klar. Und dass sie beide sehr stark dafür plädieren, schon im Kindesalter mit dem Sport anzufangen.
Natürlich ist es förderlich, wenn ich in der Kindheit schon angefangen habe, weil man in der Kindheit auch schon die Grundlage legt für ganz, ganz viele koordinative Fähigkeiten, auch ja alles so von der neurologischen Entwicklung her. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem, also gerade in den letzten 2 Jahrzehnten, dass die Kinder und Jugendliche wenig Bewegung haben. Also es ist in manchen Altersgruppen so, dass nur noch knapp ein Viertel überhaupt die Empfehlungen der WHO erreicht. Das heißt, es ist ein riesengroßes Problem. Wir haben auch einen starken Anstieg von Adipositas, Übergewicht. Deswegen müssen da wirklich tatsächlich alle Anstrengungen unternommen werden, um da entgegenzuwirken.
Lisa hat in unserem Interview gerade eine Empfehlung der WHO erwähnt. Sie kam zuletzt 2020 heraus und sie schlug ziemlich Alarm. Einer von 4 Erwachsenen und 4 von 5 Jugendlichen bewegen sich der WHO zufolge nicht ausreichend. Mehr als 5 Millionen Todesfälle ließen sich jedes Jahr vermeiden, wenn sich die Bevölkerung weltweit mehr bewegen würde. Erwachsene sollten sich mindestens 150 Minuten die Woche bewegen. Für Kinder und Jugendliche gilt ein Aktivitätsziel von mindestens 60 Minuten am Tag. Fußball wäre hier ideal. Und gerade wenn es um die Jüngsten geht, tut sich eine ganze Menge. Denn der Kinderfußball verändert sich. Nach einer 2-jährigen Pilotphase erfolgt zu Beginn der Saison 24/25 die bundesweit verbindliche Umsetzung der neuen Spielform im Kinderfußball. Was steckt dahinter? Bei den Allerjüngsten wird noch 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 gespielt. Und das auf einem deutlich kleineren Feld mit 4 Minitoren. Nach jedem Tor wechseln beide Mannschaften automatisch jeweils einen Mitspieler, eine Mitspielerin ein. So kommt jeder einmal dran. Auch klassische Meisterschaftsrunden gibt es hier nicht. Also weniger Frust, mehr Spaß. Und im besten Fall bleiben wir dann auch eine ganze Weile dabei. Das würde nämlich auch einen weiteren Gast freuen, den ich euch gerne vorstellen möchte. Dietmar Nesch. Er ist ehemaliges Vorstandsmitglied bei der Barmer, der zweitgrößten deutschen Krankenversicherung. Und er ist Fußballfan.
Also ich habe eine Verbundenheit zu meinem Heimatverein. Das ist ein Dorfverein, der brummt. Ich brauche das auch. Neben meinem Vorstandsjob am Sonntagnachmittag ganz normal am Platz zu stehen, sich dann auch mal über einen Schiedsrichter aufregen zu dürfen. Und ich liebe den Amateursport und sehe halt einfach, wie sich hier junge Menschen auch engagieren und wie das wirklich genau das erfüllt, was mich auch beruflich treibt.
Wir haben Dietmar aber natürlich nicht als Gesprächspartner ausgesucht, weil er Fußballfan ist, sondern weil wir dachten, dass er vielleicht auch etwas kritischer auf den Amateurfußball schaut. So zumindest unsere These, denn immerhin ist Fußball kein verletzungsarmer Sport.
Ja, also ich könnte jetzt mein eigenes ärztliches Bühnchen öffnen als Amateurfußballer, der leider durch Verletzungen geplagt nicht in eine Nationalmannschaftskarriere kam. Nein, Spaß beiseite, das gibt es natürlich. Also wir haben genügend statistisches Material und am häufigsten, wenn wir es erstmal von der Verletzungsart sehen, sind halt eben Muskel- und Bänderverletzungen. Macht knapp die Hälfte der Verletzungen im Sport aus. Also Muskel, Bänder, Knochen, das ist eigentlich, würde ich mal sagen, fast 70-80%. Wenn wir die Verletzungen insgesamt angucken, beziehungsweise die Sportunfälle als solche, dann ist knapp die Hälfte, 46% entfallen auf den Fußballsport. Das sind allerdings jetzt nicht Daten von uns, sondern von der Stiftung Sport, Sicherheit im Sport. Ne? Da habe ich mal nachgeguckt. Also knapp die Hälfte der Sportunfälle hängt natürlich auch damit zusammen, dass Fußball eben die Sportart ist, die am häufigsten ausgeübt wird.
Schüttelt es dich also, wenn du hörst, dass 50-Jährige noch Fußball spielen?
Also ich glaube, was wichtig ist, Menschen überhaupt in Bewegung zu bringen. Und wenn wir jetzt etwa an die WHO denken, die ja ausgerufen hat, das Sitzen ist das neue Rauchen, und dann dem gegenüberstellen, ja, was wäre dann Bewegung, wie viel Bewegung findet denn tatsächlich statt, dann ist es halt so, dass lediglich ein Drittel unserer Bevölkerung entweder mehrmals wöchentlich oder mehrmals monatlich Sport treibt. Und das ist halt wenig. Und insofern ist uns jeder lieb und recht, der sich in Bewegung hält, sei es im Verein oder individuell. Also da geht die Waage deutlich für den Sport, auch für den Fußballsport nach oben.
Und dieses Gewicht auf der Waage kann man sogar berechnen. Eine Studie des DFB gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institut untersuchte 2024, wie viel Geld der Amateurfußball dem deutschen Gesundheitssystem spart. Denn Fußball ist Herz-Kreislauf-Training. Und regelmäßiges Training dieser Art verhindert die häufigsten Krankheiten und Todesursachen in Deutschland. Diabetes Typ 2, Schlaganfälle, Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Herzinfarkte, alles wird durch regelmäßiges Fußballspielen um mindestens 20% gesenkt. Hinzu kommen stärkere Knochen, weniger Osteoporose, sogar Krebserkrankungen treten durch regelmäßige Bewegung seltener auf. Die Studie beziffert die Gesundheitseffekte durch den Amateurfußball auf 5,6 Milliarden Euro im Jahr. Gemessen an den Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitssystem ist das mehr als 1%. Und das freut logischerweise auch die Krankenkasse. Und was Dietmar nicht müde wurde, in unserem Interview zu betonen, Sport und Bewegung ist das eine, die Psyche ein ganz anderes Thema. Jeder Zehnte fühlt sich in Deutschland einsam, speziell im Alter. Auch das macht krank, depressiv. Auch hier kann Sport und speziell Vereinssport helfen.
Also wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, warum werden denn Menschen 100 und älter, was sind eigentlich so die wesentlichen Dinge, kommt man sehr schnell auf Bewegung, auf Ernährung. Aber eine ganz wichtige Komponente ist eben auch dieses soziale Eingebundensein, soziale Kontakte auch eben in unterschiedlichen Dimensionen zu erleben. Weißt du, ich sehe es halt bei uns wirklich und ich bin faktisch sonntags auch am Fußballplatz. Das ist die Älteren und die Ältesten, die kommen dann mit ihrer eigenen Sitzgelegenheit, setzen sich hin, sind mit dabei und dann gibt's wieder irgendwas zu feiern und dann geht es wirklich von 8 bis weit über 80. Und wenn man sieht halt, wie heute schon Aktivitäten auch in Kommunen gestartet werden gegen die Vereinsamung von Menschen, das ist schon ein Thema und ich würde behaupten wollen, neben Bewegung und Ernährung, deswegen habe ich diesen sozialen Aspekt angesprochen, ist das mutmaßlich die größte Herausforderung.
An der Stelle schließt sich der Kreis übrigens zu Andreas Hammer. Ihr wisst schon, unser Walking-Football-Experte. Wenn man mit ihm an der Fanmeile steht, merkt man, es geht hier heute definitiv um mehr als Gewinnen.
Ist eine Sportart, die unheimlich integrativ ist, die eine Gemeinschaft wieder bildet. Jeder, der mal selbst Fußball gespielt hat, weiß, wenn er dann aufhört, was einem am meisten fehlt. Das ist die Gemeinschaft, die dritte Halbzeit hinterher in der Kabine, die gesellschaftlichen Kontakte, die dann halt einfach wieder aufgefrischt werden durch Walking Football, durch eine niederschwellige Möglichkeit, wieder in den Sport einzutauchen.
Ich muss gestehen, manchmal nehmen Recherchen auch Wendungen, mit denen man gar nicht unbedingt rechnet. Das Thema psychische Gesundheit war auf jeden Fall viel größer als bisher angenommen. Auch für Christoph Herr, den Sportpsychologen, ist es ein Herzensthema.
Also das merken wir auch im Kindes- und Jugendalter besonders. Deswegen ist das so wichtig, dass Kinder und Jugendliche Sport treiben, egal welche Hinsicht, weil die soziale Interaktion natürlich so stark vertreten ist, wie sie sonst selten der Fall ist. Es gibt natürlich noch ein paar andere Bereiche, wo man soziale Interaktion hat. Aber grundsätzlich ist genau der Punkt, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand vielleicht irgendwie stößt, beleidigt? Reagiere ich darauf? Triggert mich das nicht, was muss ich ansprechen, um auch für mich einzustehen, wenn ich vielleicht unfair behandelt werde. All das ist super wichtig im Kindes- und Jugendalter und deswegen auch relevant im späteren Lebensverlauf.
Ist also ein Teamsport vielleicht sogar besser als Individualsport?
Also sich einer Gruppe anzuschließen, gemeinsam etwas zu erreichen, zu erleben, versetzt einen manchmal auch nochmal in höhere Glücksgefühle. Also man sagt immer so, das Glück zu teilen ist etwas, was uns ganz, ganz stark befriedigt. Und wir sind ein soziales Wesen. Davon ist nicht ganz abzukommen.
Wir halten an dieser Stelle auf jeden Fall einmal fest. Sport, der ist nicht nur gut für Herz und Gelenke, sondern auch für die Psyche. Und der Vereinssport hat nachweislich noch viel größere Hebel. Die Interaktion ist einfach höher. An dieser Stelle spielen wir nochmal einen Rückpass zu Dietmar Nesch. Was er an Verletzungen aufgezählt hat, steht ja weiterhin im Raum. Zeit noch einmal die Medizinerin zu Wort kommen zu lassen. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer irgendeinen Lifehack, wie ich am besten Verletzungen vermeiden kann?
Also da könnte ich wahrscheinlich tageweise drüber sprechen. Im Prinzip ist es als allererstes in den Sport wieder reinzukommen, wenn ich jetzt nicht sowieso schon sehr sportlich aktiv bin. Und dann kommt eigentlich auch dazu hinzu, dass man, egal welchen Sport man macht, man parallel auch dazu eine Art Athletiktraining machen kann und sollte, da häufig die Sportarten ja auch ein bisschen einseitig sein können und ich dann vielleicht bestimmte Aspekte nicht mit drin habe, zum Beispiel ein Krafttraining, ein Ausdauertraining, aber auch ein Schnelligkeitstraining mit Richtungswechsel. Und da gibt es verschiedene Präventionsprogramme heutzutage, die vor allem eben auch viele, die aus dem Fußball kommen, dann denkt man, oh Gott, so viel Zeit habe ich nicht. Letztendlich sind die aber alle so konzipiert, dass man die auch als Aufwärmprogramme vor einem Sport machen kann.
Jetzt haben wir ganz viele Menschen im Ehrenamt, die in Amateurvereinen täglich Training abhalten. Und eigentlich habe ich in so einer Gemeinschaft, in der Mannschaft, in der ich bin, immer wieder auch psychologische und medizinische Dinge. Habt ihr irgendeinen Tipp, wo man sich orientieren kann, wo man sich Hilfe holen kann, um sich zu verbessern?
Ja, also medizinisch auf jeden Fall. Also wie ich schon angesprochen habe, diese Präventionsprogramme sind öffentlich zugänglich. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch in der European Society of Sports Medicine Associates haben wir ein Präventionsprogramm entwickelt, extra für Kinder und Jugendliche. Das ist dort völlig frei zugänglich, inklusive Videos für die verschiedenen Altersklassen. Wenn ich damit mal anfangen möchte, das ist ein Programm, das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und damit kann man einfach mal starten. Es gibt auch das FIFA 11 Plus ist natürlich auch sehr bekannt. Das gibt es auch in der Kinderversion, gibt es für Erwachsene. Es gibt von der Deutschen Kniegesellschaft beispielsweise auch ein Präventionsprogramm gegen Knieverletzungen. Auch da ist sogar auch ein Programm für Rehabilitation. Also was kann ich machen für Übungen nach einer Knieverletzung? Ist alles dort auf der Homepage verlinkt. Das sind alles Sachen, die öffentlich zugänglich sind und auch vom DFB, DFB Akademie. Da kann man einfach googeln. Da gibt es auch Tipps zur Ernährung etc. Da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten und Fortbildungsmöglichkeiten auf eine relativ einfache Art und Weise. Das kann man im Prinzip auch mal nebenbei machen.
Im besten Fall bleibt man so also verletzungsfrei und kann sehr lange spielen. Was mich gegen Ende auch interessiert, verändert sich das, was wir psychisch erleben, wenn wir Fußball spielen, von der Jugend bis in den Seniorenbereich? Oder ist es eigentlich immer gleich?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich kenne keine Untersuchung dazu, die besagen würde, es würde sich stark was verändern, weil die Mechanismen des Sports und des Fußballs bleiben die gleichen. Also das Spiel bleibt das gleiche, die Interaktion bleibt gleich. Wahrscheinlich verändert sich manchmal auch so ein bisschen die Informationsverarbeitung. Was für viele junge Heranwachsende noch neu ist, ist es für ältere Menschen was Bekanntes, je nachdem wie lange sie schon Fußball spielen, das hängt natürlich auch damit zusammen. Und natürlich dauert auch so ein bisschen die Lern- und Umlernzeit etwas länger, als es das im Kinder- und Jugendbereich ist. Also wenn ich im Erwachsenenbereich erst anfange oder ich merke, mein Körper macht nicht mehr so ganz das, was ich will oder was ich denke, was ich mal konnte, das sind Komponenten, die man auch vertragen muss als Mensch, zu wissen, hey, tendenziell in 10 Jahren spiele ich es nicht mehr so gut wie jetzt. Und vielleicht habe ich auch 2 Wochen später ein bisschen mehr Schmerzen als jetzt. Und trotzdem die Motivation aufrechtzuerhalten, sage ich, mache es trotzdem mit dem, was ich kann, weil es mir mehr gibt, als es mir nimmt. Und das ist vielleicht das Wichtige, was ich hier sagen oder bekräftigen möchte, wenn ich etwas tue, zum Beispiel in dieser Art des Walking-Fußballs, was mir mehr gibt, mehr Freude gibt, als es mir nimmt, in Form von Schmerz oder Frustration oder Ärger, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun.
Das bringt uns wieder nach Hamburg, auf die Fanmeile. Denn in Hamburg scheint es tatsächlich viele zu geben, die sagen, ja, das gibt mir Freude.
Wir werden wahrscheinlich in der Saison 24-25 mit über 30 Vereinen an den Start gehen, um organisierten Spielbetrieb im Walking Football zu machen. Das ist also eine schnelle Verdreifachung nach einem Jahr. Und ich denke, dass die Entwicklung und der Fortschritt genau in diesem Tempo erstmal weitergehen wird. Denn das ist eine total attraktive Sportart. Ältere Menschen, Menschen mit Handicap, Frauen und Männer, jung und alt, wieder zusammenzubringen und unsere schöne Sportart zu betreiben.
Andreas Hammer spielt natürlich auch selbst Walking Football. Übrigens nach einer langen, aktiven Karriere als normaler Fußballer. Wie lange er wohl noch dranbleibt?
Bei mir persönlich ist es so, dass ich am Anfang des Jahres im März ein künstliches Kniegelenk bekommen habe. Also 50 Jahre haben intensiver Leistungssport bei mir auch Spuren hinterlassen. Und der Knorpel war weg, der Meniskus war weg und deswegen habe ich ein künstliches Kniegelenk bekommen. Und nach 3 Monaten konnte ich aber schon wieder Walking Football spielen. Und das wird die Zukunft für mich sein. Das so lange wie möglich, solange ich noch fit genug bin, um auf dem Platz den Ball zu stoppen und sauber zu passen, daneben Walking Football spielen. Und ein Spieler vom TSV Glinde mit 87 Jahren noch aktiv, einer der ersten Torschützen in dem ersten Walking Football, in dem ersten offiziellen Walking Football Punktspiel in Hamburg.
Hier drüben.
Das ist sozusagen ein Vorbild für mich.
Das war Fußballzeit. Deutschland kickt. Die Kraft des Amateurfußballs. Alle weiteren Folgen findet ihr auf unserem Kanal oder bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Eine Produktion der Solutions bei Handelsblatt Media Group gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund. Moderation Jan Leiskau. Redaktion Christian Oldendorf, Simone Nissen, Olivia Vomweg und Jessica Springfeld.